Guten Morgen. Wir haben es eben schon gehört. Man hört im Moment nur noch von Reformation. Ich habe gestern, weil ich was vorprogrammieren wollte, ins Fernsehprogramm geguckt. Es luttert jeden Tag. Mal Katharina, mal Martin, mal weiß ich nicht. Da ist eine Menge los. Heute möchte ich eigentlich gar nicht über die Reformation sprechen. Ich möchte auch nicht über Martin Luther sprechen. Ich habe es nicht vor. Der hat übermorgen noch seinen ganz großen Tag. Trotzdem ist das Thema Reformation hier oben zu lesen. Mir geht es aber um was ganz anderes. Mir geht es um unsere ganz persönliche Reformation. Gott führt in die Weite. Viele von uns haben einen Computer. Ich auch. Ich habe sogar zwei. Auf so einem Ding, da sammelt sich im Laufe der Zeit so manches an. Gewolltes und Ungewolltes. Und meist ist es viel zu viel. Mein Computer sagt mir im Moment immer, da wäre zu viel drauf, ich soll das wegmachen. Ich weiß nur nicht was. Muss mal warten, bis mein Schwiegersohn da mal nachgucken kann, der hat da Ahnung, ich nicht. Oft sind es alte Dateien, die kein Mensch mehr braucht. Programme, die mit dem aktuellsten System überhaupt nicht mehr funktionieren. Und Programme, von deren Existenz der Besitzer und Nutzer des Computers gar nichts weiß. Und die sind in der Regel alles andere als artig und hilfreich. Irgendwann hilft das Vernichten einzelner Störenfriede nicht mehr. Dann heißt es, Erschrecken für alle Computerbesitzer, wir müssen die Festplatte neu formatieren. Damit wird alles gelöscht, was drauf ist. Gut, ich weiß, jeder Krimi-Fan weiß, oft lässt sich das trotzdem wiederherstellen. Die Kripo hat dann ihre Leute, die können das trotzdem, damit sie den Verbrecher fangen. Aber das funktioniert eben nur manchmal. Aber ist das nicht manchmal auch mit uns so? Da sammelt sich so vieles an, was man nicht braucht, was man nicht will, was aber da ist. Erinnerungen, die quälen. Verletzungen, die auch nach Jahrzehnten noch wehtun. Grausiges, das ganz tief in uns vergraben und verborgen ist, das sich auswirkt, aber uns selber nicht bewusst ist. Böses, das wir selber getan haben, Gewohnheiten, die wir nicht mehr loswerden. Verhaltensweisen, mit denen wir uns selber kaputt machen, die aber immer wieder auftreten. Und das bekommt man nicht so einfach weg. Nicht auf Knopfdruck, nicht durch Pillen. Da muss man an der inneren Festplatte arbeiten. Das geht nicht ohne Zeit und ohne Schmerz und meist auch nicht ohne Hilfe. Aber wir wissen, da muss Neues werden. In alten Überlieferungen wird von einer großen Reinigung der Welt erzählt. Die bekanntesten Berichte sind im ersten Buch Mose der Bibel, im Gilgamesch-Epos und im Atarahasis-Epos. In frühchristlichen Schriften und im Koran wird ebenfalls auf diese Geschichte Bezug genommen. In den hinduistischen Texten rettet der Gott Vishnu als Fisch den Manu Vaivashvata während der Übergangszeit von einem großen Zeitalter zum anderen in einer großen Flut und ermöglicht dadurch das Weiterleben der Menschheit. Auch die Schöpfungsgeschichte der altisländischen Prosa-Edda kennt die Geschichte einer weltweiten Flut, die nur der Riese Bergelmir und seine Frau überlebten. In der Schöpfungsgeschichte der australischen Aborigines, der sogenannten Traumzeit, gibt es den Mythos des großen Kängurus, das einst mit anderen Tierleuten die große Flut zurückhielt. Auch in afrikanischen und amerikanischen Mythen taucht diese Geschichte auf, wo immer sie ihre Wurzeln hat. In 4 Kapiteln des ersten Buches Mose wird davon erzählt. Ganze 4 Kapitel beschäftigen sich damit. Hier sieht die Erzählung so aus. Gott sieht, wie die Menschheit immer mehr dem Bösen verfällt. Das Böse bestimmt das Weltgeschehen. Gottes Gerichtswort wird über die Menschheit ausgesprochen. Er beschließt, es geht nicht mehr. Es muss alles ein Ende finden. Und dann wird die Geschichte einer Familie erzählt. Der Patriarch dieser Familie heißt Noah. Im 6. Kapitel des ersten Buches Mose heißt es, Noah aber fand Gnade in den Augen Adonais. Er fand Gnade. Er wurde nicht ausgewählt, weil er besser war als die anderen. Er lebte mit Gott, auch das wird über ihn ausgesagt, aber er brauchte wie alle anderen Menschen Gnade. Und Gott sagte ihm, Bau mal was. Mach dir einen Kasten aus Gopherholz. Bau Zellen hinein und dichte ihn von innen und von außen mit Asphalt ab. Und zwar sollst du ihn so machen. 300 Ellen soll die Länge des Kastens sein, 50 Ellen seine Breite und 30 Ellen seine Höhe. Ein Dach sollst du für den Kasten machen, eine Elle nach oben hin als Abschluss. Mache die Tür des Kastens an seine Seite, richte eine untere, eine zweite und eine dritte Ebene ein. Ganz einfach. Hat wahrscheinlich ziemlich lange gedauert, bis er das alles zusammen hatte. Und dann sollte er mit seiner Frau, seinen drei Söhnen und deren Frauen diesen Kasten besteigen, den wir heute die Arche nennen. Und von allen Tieren, ich weiß nicht, was er da reingekriegt hat, sollte er ein Pärchen mitnehmen, reine und unreine, ohne Unterschied. Gott selber schloss den Kasten, als alle drin waren, so wird's erzählt. 40 Tage und Nächte regnete es. Alle Wasserquellen öffneten sich, alles Leben auf der Erde wurde vernichtet. Aber der Kasten schwamm oben. 150 Tage steigt das Wasser. Selbst die höchsten Berge werden bedeckt, aber der Kasten bleibt. 190 Tage wohnt die Familie mit den Tieren auf engstem Raum. Dann tritt Stille ein. Die Menschen und Tiere im Kasten warten. Was wird jetzt geschehen? Noah, so wird erzählt, schickt einen Raben raus, der immer wieder hin und zurückfliegt, dann eine Taube. Beim zweiten Mal kommt sie mit einem Olivenzweig zurück. Aha, da ist wohl wieder was. Dann bleibt sie ganz weg. Können sie jetzt auch den Kasten, die Arche, verlassen? Neu anfangen? Und da setzt der Bibeltext ein, den ich uns vorlesen möchte. Da sagt Gott zu ihm, ein bisschen klein, geh aus dem Kasten heraus, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alles Lebendige, das bei dir ist, alles Fleisch, das Fluggetier und das Vieh und alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen, die führe mit dir hinaus. Sie sollen wimmeln auf der Erde, sollen fruchtbar sein und sich vermehren auf der Erde. Da ging Noah hinaus und seine Frau, seine Söhne und die Frauen seiner Söhne mit ihm. Alles Lebendige, alle Kriechtiere und alle Flugtiere, alles, was auf der Erde kriecht, familienweise, gingen sie aus dem Kasten heraus. Da baute Noah einen Altar für Adonai. Und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und ließ sie als Brandopfer vom Altar aufsteigen, so dass Adonai, ein Name Gottes, den beruhigenden Geruch roch. Da sprach Adonai in seinem Herzen, nicht noch einmal werde ich die Erde um der Menschen willen erniedrigen, denn die Verwirklichungen der menschlichen Herzen sind eben böse von Jugend an. Kein weiteres Mal werde ich deshalb alles Leben schlagen, wie ich es getan habe, sondern während aller Tage der Erde sollen Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht niemals ausbleiben. Diese Familie und das ganze Viehzeug, so ist diese Erzählung, wurden in der Arche bewahrt. Ja, die Überflutung der Erde, die Vernichtung allen Lebens, auch das wird hier erzählt. Es wird aber nicht weiter ausgeführt. Fragen wie, was geschieht mit den hier umgekommenen Menschen oder wie kann ein liebender Gott dieses Auslöschen allen Lebens veranlassen, sind nicht Thema der Erzählung. Der Erzähler hat ein anderes Anliegen. Er zeigt uns anhand der Familie Noah, wie Gott erneuert. Die Familie und die Tiere, für die sie Verantwortung übernehmen sollen, dürfen eine Zeit der Veränderung erleben. Monatelang leben sie gemeinsam in dem zu diesem Zweck erbauten Kasten der Arche. In Sicherheit, geschützt. Gott hat die Klappe zugemacht, aber auch in Enge und Angst. Und dann erhalten sie die Aufforderung, geht aus dem Kasten heraus. Was mit ihnen in diesen Tagen geschehen ist, die sie dort verbracht haben, darüber schweigt der Erzähler. Mich würde das ja mal interessieren, aber er sagt uns nichts davon, außer dass sie da drin waren. So eine Zeit in diesem Kasten, während unter einem die Welt buchstäblich untergeht, das muss Spuren hinterlassen. Klar ist, da müssen sie raus. Gott mutete ihnen die Zeit in der Arche zu. Aber nun sollen sie nach draußen, nun sollen sie handeln, verändern, neu anfangen. der Start einer neuen Menschheit sein. Manchmal ist das so, dass Gott uns Zeiten des Rückzuges, vielleicht auch der Selbstreflexion zumutet. Peter Heintl, Professor an der Universität in Klagenfurt und Gründer, ein Vorsitzender eines interessanten Vereins, der Verein zur Verzögerung der Zeit. Er erzählt folgende Geschichte. Zu einem Einsiedler kamen eines Tages Menschen. Sie fragten ihn, welchen Sinn siehst du in deinem Leben der Stille? Er war gerade mit dem Schöpfen von Wasser beschäftigt aus einer tiefen Zisterne. Er sprach, schaut in die Zisterne, was seht ihr? Die Besucher blickten in die tiefe Zisterne. Wir sehen nichts. Nach einer Weile forderte der Einsiedler die Leute wieder auf. Schaut in die Zisterne, was seht ihr? Sie blickten hinunter und sagten, jetzt sehen wir uns selbst. Der Einsiedler sprach, als ich vorhin Wasser schöpfte, war das Wasser unruhig und ihr konntet nichts sehen. Jetzt ist das Wasser ruhig und man sieht sich selber. Das ist die Erfahrung der Stille. Ich fand das eine interessante Geschichte. Und ich fragte mich, siehst du dich eigentlich noch? Kommst du noch vor in deinem Programm? Sich selber sehen, vielleicht neu sehen, sich neu formatieren lassen, das ist manchmal nötig. Vielleicht brauchte die Familie Noah das auch. Sie kamen aus einer kaputten Welt und sie kommen nun in eine vollkommen veränderte Situation. Die einzigen Menschen. Wie gehen sie damit um? Wie hieß es doch gleich? Familienweise gingen sie aus dem Kasten heraus. Da baute Noah einen Altar für Adonai und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und ließ sie als Brandopfer vom Altar aufsteigen, so dass Adonai den beruhigenden Geruch roch. Vor allem anderen, nach dem Aussteigen, denkt Noah an Gott. Ich weiß, was sich jetzt einige, besonders unserer netten Westeuropäer, überlegen. Die Tiere opfern, aber dann sind ja keine mehr da. Oder zumindest, da ja da Pärchen reingingen, ist die Möglichkeit der Fortpflanzung futsch. Das interessiert den Erzähler an dieser Stelle gar nicht. Klar, ich weiß, man kann sich auch in einem Kasten, auch in der Arche fortpflanzen. Kann ja in 190 Tagen passiert sein. So könnte es mehr als zwei geworden sein. Aber das ist gar nicht wichtig. Das wird gar nicht angesprochen. Er schildert nur, dass Noah eindeutige Prioritäten hat. Schon vor der Flut hieß es ja von ihm, Noah wandelte mit Gott, ich habe es schon gesagt, aber nun wendet er sich auch als allererstem Gott zu. Er wendet sich an ihn. Der erste Schritt, um den Auftrag Gottes zu erfüllen, ist der Schritt zu Gott selber hin. Noah baut ihm einen Altar, opfert ihm, er wendet sich Gott zu. Er weiß, von Gott ist es abhängig, ob das, was sie tun, gut tut. Wie ist das eigentlich bei dir? Beziehst du Gott in deinen Alltag mit ein, in deine Entscheidungen? Oder ist er der Letzte, an den du dabei denkst? Hast du vielleicht dazu überhaupt keine Zeit, weil du so viel zu tun hast und zu entscheiden hast? Abt Primas Notker Wolf, katholisch, ganz oberer eines Ordens, schreibt in seinem Buch »Seien Sie unbesorgt« über das Gebet folgende Worte. »Wenn ich bete, dann weiß ich wieder, dass nicht alles von mir abhängt. Ich nehme mich nicht so wichtig und überfordere mich deshalb auch nicht. Denn meistens überfordert mich nicht meine Arbeit, sondern es überfordern mich meine Sorgen. Das ist das, was die Mönche die Vielsorgerei nannten, die einen sehr geschäftig wirken lässt, aber uns schließlich auf uns selbst zurückwirft. Vor lauter mehr oder weniger wichtigen Sorgen sehen wir das Wesentliche nicht mehr. Wenn wir beten, also bitten, geben wir die Vielsorgerei auf. Dann können wir uns ganz gelassen der einen Aufgabe zuwenden, ohne schon daran zu denken, dass danach ja eine noch schwierigere wartet. Für ihn heißt Beten, ich weiß, nicht alles steht in meiner Macht. Und ich glaube, da hat er recht. Wie oft habe ich das gerade auch in den letzten Tagen wieder erlebt, dass ich bei einer Sache bin und denke an was anderes und denke, Mensch, wie kriegst du das denn in den Griff? Und dann kommt irgendeine Nachricht und da hat sich etwas von selber erledigt. Beten heißt, ich kann loslassen. Ich brauche nicht immer nur aktiv zu sein. Klar, wenn Noah ein guter Deutscher gewesen wäre, dann wäre er wahrscheinlich aus der Arche herausgestiegen und hätte erstmal irgendwelche Aktionen zur Förderung der Schöpfung Gottes ins Leben rufen können. Er hatte ja 190 Tage Zeit, sich da was Gutes auszudenken. Aber er wendet sich erst ihm, dem Schöpfer, persönlich zu. Er weiß, ich fand das so lustig, wie die manche Bibelübersetzungen das wiedergeben, er weiß, sie sollen die Welt zum Wimmeln bringen. Aber er weiß auch, gelingen kann das nur mit Gottes Hilfe. Und Gott reagiert tatsächlich, als Noah den Altar baut. Da sprach Adonai in seinem Herzen, nicht noch einmal werde ich die Erde um der Menschen willen erniedrigen. Denn die Verwirklichungen der menschlichen Herzen sind eben böse von Jugend an. Kein weiteres Mal werde ich deshalb alles Leben schlagen, wie ich es getan habe, sondern während aller Tage der Erde sollen Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht niemals ausbleiben. Gott wird nicht alles Leben schlagen. So heißt es in einer anderen Übersetzung. Gott weiß um die Bosheit der Menschen. Aber er verspricht, ich will dich sichern und ich will dich segnen. Und er hat ja einen klaren Auftrag an die Familie erteilt. Ich rufe es hier nochmal auf. Geh aus dem Kasten heraus, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alles Lebendige, das bei dir ist, alles Fleisch, das Fluggetier und das Vieh und alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen, die führe mit dir hinaus. Sie sollen wimmeln auf der Erde, sollen fruchtbar sein und sich vermehren auf der Erde. Übrigens wird dieses Wimmeln, das hier auf die Tiere bezogen ist, ein paar Verse weiter im 9. Kapitel des 1. Buches Mose auch auf die Menschen bezogen. Seid fruchtbar und vermehrt euch, wimmelt auf der Erde und vermehrt euch auf ihr. Ein guter Freund von mir sagt, also vermehren heißt mindestens 3 Kinder. Gut, wir haben jetzt nur 2 geschafft, aber bei euch ist das ja so. Das ist dann wirklich Vermehrung. Wimmelt auf der Erde. Habt ihr schon mal gewimmelt? Tja, so hat Gott sich das gedacht. Es sollen viele werden, eine ganze Menge, Tiere und Menschen. Wir sollen auf der Erde wimmeln. Und das macht nur Sinn, wenn man rausgeht. Gott will Gewimmel an Tieren und Menschen. Menschen sind offenbar gar nicht dafür geschaffen, dauerhaft einsam zu sein. Das wäre vielleicht die kleine Kritik an dem Eremiten, aber der hat ja auch immer wieder Besuch, also von daher. Sie brauchen auch Kommunikation, brauchen wir alle. Das, was in der Stille, in der Begegnung mit sich selber und mit Gott wahrgenommen wird, soll in der Begegnung mit Gott, mit anderen, mit der Welt ja nun auch gelebt werden. Gottes Schöpfung, Gottes Menschen, das zu bewahren und zu erweitern, ein großes Gewimmel zu schaffen, das ist der Auftrag der Familie. Nicht sich um sich selber zu drehen und das eigene Wohlergehen zu sichern. Sie sollen hinaus in die weite Welt und dort Gottes Auftrag erfüllen. Etwas eigentlich Unmögliches, denn der Erzählung nach ist da ja gar keiner. Sie sollen den weiten Raum betreten, die ganze Welt, in die sie Gott jetzt hinausschickt. Mit Gott gehen sie dem Neuen entgegen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mir geht das so, ich bin ja immerhin schon 61 Jahre alt, dann hat man manchmal auch Angst vor Veränderung. Männer ja sowieso. Ja, also ich weiß, Frauen rücken gerne mal die Möbel und so, aber bei Männern, da muss immer alles da stehen bleiben, wo es ist. Bei den meisten jedenfalls. Dankeschön, ja, vielen Dank. Ah, ich werde bestätigt, das ist mal gut. Schön. Die Aussage ist, dieser Erzählung ist, wenn sie nicht rausgehen, dann wird es auch keine Tiere und Menschen mehr geben. Deswegen müssen sie raus. Sie müssen sich auf den Weg machen. Sie müssen Neues betreten. Sie müssen neues Leben zeugen. Sie müssen Leben neu und anders gestalten. Nicht in den Bahnen ihrer Vorfahren leben, denn die haben es falsch gemacht. Sicher sind wir nicht in einer dermaßen radikalen Herausforderung wie hier die Familie Noah. Aber die Frage, was wirklich wichtig ist, die müssen wir uns immer wieder stellen. Eine Autorin namens Bronnie Ware, ich kenne sie nicht, sie erzählt in einem Buch, das hat den schönen, nicht schönen Titel, aber das hat den Titel »Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Einsichten, die ihr Leben verändern werden.« Da erzählt sie von Menschen, die sie als persönliche Betreuerin begleitet hat. Und sie nennt diese fünf Dinge. Und ich fand die so interessant, dass ich sie hier einmal auch nenne. Geklaut habe ich sie aus einem Buch von der evangelischen Pfarrerin Margot Käßmann. Sie schreibt, ich wünschte als erstes, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarten. Zweitens, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Drittens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Viertens, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Und fünftens, ich wünschte, ich hätte mir mehr Freunde gegönnt. Margot Käßmann schreibt dazu, im Grunde drückt das doch den Wunsch jedes Menschen aus, bewusst zu leben, frei zu sein von all dem Druck, sich nicht auf den Schein zu konzentrieren, sondern darauf, die begrenzte Zeit auszuschöpfen, um am Ende dankbar zurückblicken zu können. In ihrem Buch »Das zeitliche Segnen«, aus dem auch das stammt, erzählt sie von der Begegnung mit einem kurz vor der Pension stehenden Lehrer, der ihr erzählte, er habe eine Therapie begonnen, weil er Angst vor dem Ruhestand hat. Könnten wahrscheinlich auch viele andere Berufe sein. Nach seinen Gefühlen zu fragen, sei für ihn so etwas wie die Entdeckung einer völlig neuen Welt. Ich glaube, es geht vielen Menschen so. Gott sagt, komm raus aus dem Kasten. Lerne mehr über dich selbst und tu doch mal das, von dem du weißt, dass es gut ist. Diese völlig neue Welt will Gott uns entdecken lassen. Manchmal brauchen wir Zeit für eine persönliche Reformation, Veränderung durch Gott erfahren. Und dann will Gott uns in die Weite schicken, uns als von ihm geliebte Geschöpfe erfahren lassen, sein Geschenk der Schöpfung erfahren lassen, die Begegnung mit anderen Geschöpfen erfahren lassen. Muss man damit warten, bis man in den Ruhestand geht oder gar im Sterben liegt? Ich glaube nicht, dass Jesus, als er sagte, Lukas Evangelium Kapitel 12 nachzulesen, betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie spinnen nicht und weben nicht. Ich sage euch, auch Salomo in all seiner Pracht war nicht bekleidet wie eine von ihnen. Als er das sagte, als er zu dieser Betrachtung einlud, hatte er, glaube ich, nicht nur die Ü65 Menschen im Blick, sondern uns alle. Wahrnehmen, hinsehen, Leidenschaft für die Schönheit entwickeln, nimm dir doch heute Zeit hinzuschauen. Vielleicht bist du ja einer der Menschen, die es genießen können, dass jetzt mal wirklich ein richtig langes Wochenende ist. Nimm dir Zeit an diesem Wochenende. Gott hat uns diese Erde geschenkt. Er will nicht mehr vernichten. Er will uns sichern und segnen. Er will uns erneuern, wo wir Erneuerung brauchen. Er will uns die Weite dieser Welt öffnen. Er sucht die Beziehung mit uns und lädt uns ein, vor ihn zu treten. Er schenkt uns die Möglichkeit des Gebets. Denn es steht nicht alles in unserer Macht. Es gibt Dinge, die müssen wir loslassen und ihm übergeben, weil wir keine Lösung haben. Die dürfen wir abgeben an ihn. Wer betet, darf sich freuen über Gott, über seine Schöpfung, über Menschen und Tiere, die er geschaffen hat. Wer abgibt an Gott, der hat auch Zeit für Gott, für andere, für sich selbst. Der entdeckt den weiten Raum, in den Gott ihn gestellt hat. Amen. Lasst uns einen Moment still sein und dann möchte ich ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir für deine Liebe, die du jedem Einzelnen von uns schenken möchtest. Ich danke dir, dass du uns hilfst, uns zu verändern, uns von dir erneuern zu lassen. Du siehst, an was wir da denken, jeder etwas anderes. Du siehst, was wir brauchen. Du weißt auch Dinge, die wir selber über uns nicht wissen. Herr, wir befehlen uns dir an. Wir bitten dich, dass du in unser Leben, in unsere Herzen eingreifst. Und wir bitten dich, dass du uns offen machst für dein Wirken an uns, in uns und durch uns. Amen.